SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Die Hälfte der Menschheit hat noch längst nicht die Hälfte der Macht. Und dass Frauen, denn diese Hälfte der Menschheit ist gemeint, doch deutlich mehr Macht und mehr Rechte haben als etwa vor 100 Jahren, das verdanken sie und verdankt die ganze Welt, Männer eingeschlossen, ganz wesentlich denjenigen Frauen, die riskiert haben, irgendeine Position, irgendeine Aufgabe zum allerersten Mal zu übernehmen. Frühe Parlamentarierinnen in der Zeit der Weimarer Republik, erste Staatschefinnen wie Margaret Thatcher oder auch Angela Merkel, Politikerinnen der Gegenwart wie Jacinda Ardern, die neuseeländische Premierministerin, oder auch Annalena Baerbock, erste Außenministerin in Deutschland. Und die Geschichte solcher Frauen und damit auch ein Stück Zeitgeschichte vom frühen 20. Jahrhundert bis heute erzählt die Historikerin Heike Specht in ihrem Buch »Die Ersten ihrer Art«. Und sie ist heute unser Gast. Willkommen, Frau Specht.
Hallo, freut mich sehr.
Mit welcher der Frauen in Ihrem Buch, ob noch am Leben oder nicht, würden Sie sich besonders gern mal bei einer Tasse Tee oder einem Glas Wein unterhalten?
Das ist natürlich schwierig, weil es so viele sehr, sehr faszinierende und interessante Frauen sind. Aber wenn ich wählen müsste, würde ich wahrscheinlich mich gern auf ein Glas Rotwein mit Simone Weil treffen.
Warum gerade Sie?
Weil sie wirklich eine von diesen Frauen ist, die ich in dem Buch habe, die mich so beeindruckt haben mit ihrer Lebensgeschichte. Simone Weil ist ja in den 20ern in Frankreich geboren in eine jüdische Familie und ist dann deportiert worden zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester ins Konzentrationslager nach Auschwitz und hat also dort knapp überlebt und ist dann aber eben als junge Frau vollweise wieder in Paris gelandet nach dem Krieg und hat dort dann eine politische Karriere ja gemacht, also erstmal eine juristische, dann eine politische, musste mit ihrem Mann die Care-Arbeit regeln in Zeiten, wo es diesen Begriff noch gar nicht gab, mit drei kleinen Kindern und ist dann in die Politik und hat dann ja wirklich im Alleingang in Frankreich die Abtreibung aus der Illegalität geholt. Also das ist ja ein Thema, das uns jetzt gerade seit Freitag durch die Entwicklung in Amerika wieder sehr stark beschäftigt, hat da wirklich das Auge drauf gelenkt, wie wichtig das ist, dass Frauen Zugang haben zu nicht nur Abtreibung, sondern natürlich auch zu Verhütungsmitteln und ist später dann ja noch die erste Präsidentin des Europäischen Parlaments geworden. Und ich glaube, das war eine sehr beeindruckende, interessante, ja, elegante Frau. Ja, das fände ich toll. Ein Glas Rotwein mit Simone Weil, das wäre super.
Sehr gut. Wir werden auch auf Simone Weil noch zu sprechen kommen. SWR 2 Tandem mit Heike Specht heute, die über Pionierinnen geschrieben hat, vor allem politische. Sie beginnen Ihr Buch, Frau Specht, mit den ersten deutschen Parlamentarierinnen in der Zeit der Weimarer Republik, weil das halt runde 100 Jahre her ist, oder kann man da tatsächlich den Beginn einer Entwicklung oder einer Bewegung festmachen?
Da kann man auf jeden Fall festmachen, dass eigentlich das erste Mal in diesen 5000 Jahren Patriarchat Frauen in der Masse eine politische Stimme bekommen haben. Also in Deutschland natürlich 1918 mit dem Frauenwahlrecht, in anderen Ländern war es ein bisschen früher, in anderen war es etwas später, wir bei uns hier in der Schweiz noch viel später. Aber das ist der Beginn, dass Frauen in die Parlamente zogen und dass Frauen in die Parlamente wählen konnten. Und deswegen habe ich diesen Punkt genommen und habe von dort aus diese letzten 100 Jahre mir genauer angeschaut.
Und das sind jetzt nicht alles Household Names, Marie-Elisabeth Lüders und Luise Schröder, das sind die ersten. Warum haben Sie die porträtiert?
Weil das zwei Frauen aus zwei unterschiedlichen politischen Strömungen waren. Marie-Elisabeth Lüders, eine der ersten frühen Liberalen bei der FDP, und Luise Schröder, eine frühe Sozialdemokratin, weil die beide eben sehr früh in den Reichstag kamen und beide sich sehr stark für Frauenrechte eingesetzt haben, also auch vorher schon parteipolitisch sich engagiert haben, in Vereinen. Frauen durften ja erst seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts überhaupt erst in politischen Vereinen und Parteien Mitglied werden und da überhaupt dann erst mitgestalten. Deswegen habe ich mir die zwei angeschaut und weil die beiden, ich nenne die ja auch die Systemrelevanten, und die waren für zwei Systeme eben relevant, nicht nur für die Weimarer Republik, sondern dann eben auch noch für die Bonner Republik. Ohne die beiden hätten beide Systeme quasi anders ausgesehen und sie stehen eben auch stellvertretend für andere Parlamentarierinnen, die auch im Buch vorkommen, aber die eben jetzt nicht quasi über den Kapiteln stehen. Für mich sind das so Fackelträgerinnen, also das sind Frauen, die eben in Weimar schon für ein modernes Gesicht dieses Landes gesorgt haben und die dann in der frühen Bundesrepublik schon in weit fortgeschrittenem Alter waren und eben auch diese schrecklichen Kriegsjahre und Diktaturjahre erlebt haben, aber erkannt haben, sie müssen in dieser jungen Republik, der jungen Bundesrepublik, wieder politisch aktiv werden. werden und dieser jungen Republik quasi das einimpfen, was sie schon für ihre Überzeugungen gehalten haben in Weimar, nämlich eben eine Gleichberechtigung der Geschlechter.
Um noch ein Beispiel zu nennen, mich hat die Geschichte von Erna Schäffler fasziniert. In den 50ern, so die erste oberste Verfassungsrichterin in der Weimarer Republik, eben eine junge Juristin, bei der noch hunderte Studenten spöttisch mit den Füßen gescharrt haben, wenn die als Frau in den Hörsaal kam. Was fanden Sie an ihr besonders?
Ja, ihr haben wir zu verdanken, dass es dann tatsächlich auch durchgesetzt wurde, was Elisabeth Selbert quasi, die zwei sind wie so ein Tandem, wie ihre Sendung heißt. Elisabeth Selbert hat eben ja durchgesetzt im Parlamentarischen Rat 1948-49, dass wir diesen Satz haben in Artikel 2 Absatz 3, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Punkt. Ohne irgendeine Katalogisierung dazu, ja, sondern einfach ganz kategorisch, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und zwar als Staatsbürgerinnen und auch als Ehefrauen und Mütter. Und das war genau der Knackpunkt. Elisabeth Selbert hat gesehen, dass das wichtig ist. Und Erna Schäffler hat es dann als Verfassungsrichterin durchgesetzt, ja, hat das dann festgeschrieben. Und das ist wichtig. Die zwei gehören wie zusammen.
Es zieht sich so ein bisschen durchs Buch, dass viele der Leistungen oder manche der wichtigen Leistungen dieser Frauen gar nicht so bekannt oder besprochen werden. Und ich habe mich gefragt, liegt es daran, dass die anders vorgehen? Also ackern Frauen öfter beharrlich im Hintergrund und haben weniger Interesse an Knalleffekten und Selbstdarstellungen als die Männer?
Ich glaube, sie arbeiten oft anders, aber es ist auch ein bisschen das, was wir uns unter Revolution oder an Umsturz vorstellen. Das sind dann eben oft junge Männer auf Barrikaden und wehende Fahnen. Frauen haben sich oft reformerischer quasi engagiert und das sind dann oft die, ja, weniger der große Knall, ja. Und das bleibt dann eben auch weniger, das ist weniger sichtbar. Das ist oft der stete Tropfen, der den Stein hüllt. Ein bisschen undankbar manchmal, aber eben, und deswegen war es mir wichtig, das auch in diesem Buch festzuhalten, weil das oft in der allgemeinen Geschichte, also das ist ja auch schon so bescheuert, das zu unterteilen in allgemeine Geschichte und Frauengeschichte, aber in den großen Nachkriegsgeschichten diese Frauen oft einfach gar nicht vorkommen. Obwohl ich behaupten würde, dass die Tatsache, dass unser Land jetzt so aussieht, wie es aussieht, die Bundesrepublik mit diesem modernen Gesicht, eben ganz, ganz maßgeblich von Frauen wie Marie-Elisabeth Lüders, wie Elisabeth Selbert, wie Erna Schäffler geprägt wurden. Ohne diese Frauen würde das Land anders aussehen.
Und auf dieses Stichwort der Sichtbarkeit kommen wir später auch noch. Ich war beim Lesen teils wirklich fassungslos, weil Sie sehr anschaulich beschreiben, wie selbstverständlich noch vor gar nicht so langer Zeit einfach alles Männersache war, was mit Macht und Rang oder auch nur Entscheidungsbefugnissen zu tun hatte. Sie sind viel mehr im Thema drin als ich. Sind Sie beim Recherchieren trotzdem auch auf Geschichten gestoßen, die Sie verblüfft oder entsetzt haben?
Absolut. Also dieser Spruch von Pierre Bourdieu, dass männliche Macht deswegen so signifikant ist, weil sie keine Rechtfertigung bedarf, ist genau das, ja. Also genau das, was Sie angesprochen haben. Erna Schäffler war ja deswegen nötig, weil die Regierung Adenauer einfach diesen Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, das rausgezögert hat, die Gesetze anzupassen. Und die Männer haben das einfach ausgesessen. Die Frauen sind immer wieder wie gegen eine Betonmauer gelaufen. Und deswegen war es nötig, das Bundesverfassungsgericht dann einzuschalten. Und die haben das dann ein für alle mal geregelt. Und da haben wir eben Glück, dass wir mit Erna Schäffler die erste Frau da überhaupt auf dem Posten hatten. Und genau, was Sie gesagt haben, also dass Frauen damals noch ertragen mussten, dass mit den Füßen gescharrt wird. Das hat übrigens auch Simone Weil erlebt, als sie angefangen hat, Jura zu studieren, dass sie also in einen Raum kam voller Kommilitonen, die sie angeschaut haben, als wäre sie eine Außerirdische. Dieses Erlebnis des Fremdseins, des Andersseins, das ist schon sehr eindrücklich und das zieht sich durch die Memoiren und durch die Interviews mit diesen Frauen wie ein roter Faden durch und bis in nicht so ferne Vergangenheit zieht sich das noch durch. Ja.
Die Macht der Männer war natürlich auch deswegen so stabil, weil es eben Netzwerke gab, dieses Männerbündlerische. Renate Schmidt, die bayerische SPD-Politikerin, die übrigens mit 17 das Gymnasium verlassen musste, weil sie schändlicherweise schwanger war, die war im zweiten Kabinett von Gerhard Schröder Bundesfamilienministerin und da hat sie das sogenannte Hexenfrühstück eingeführt, bei dem sich die damals immerhin 7 Ministerinnen gesondert besprochen haben. Gibt es solche Zusammenschlüsse noch mehr?
Gibt es weniger, als ich gedacht hätte. Das liegt auch daran, dass diese Frauen eben sehr, sehr parteiloyal waren. Also viele von den frühen Parlamentarierinnen waren ja SPDlerinnen, Genossinnen und die waren wahnsinnig loyal gegenüber ihren Männern, gegenüber ihren Genossen. Und ganz häufig wurde dann quasi die Parteidisziplin über die Geschlechtersolidarität gestellt.
Hat sich das verändert bis heute? Ist das Netzwerken besser?
Ich glaube, dass nur bei sehr, sehr spezifischen Frauenthemen oder Themen, die Frauen im ganz Besonderen angehen, also beim Thema Vergewaltigung in der Ehe damals gab es das, ja, einen überfraktionellen Zusammenschluss. Beim Thema Paragraph 218 gab es das immer wieder. Da hat sich ja die Rita Süssmuth heldenhaft gegen ihre Herren da gestellt, hat dann am Ende auch nicht geholfen. Aber zu ganz ausgewählten Punkten passiert das, aber leider immer noch, finde ich, viel zu wenig, denn ich glaube, wirklich Fraueninteressen müssten eben manchmal eben auch überfraktionell geklärt werden.
Wir sprechen gleich weiter und gucken dann auch mal so ins Internationale nach einem Song, den Sie ausgesucht haben, Frau Specht, You're So Vain von Carly Simon. Wieso den ganz kurz vielleicht?
Ja, mir ist ja wichtig in dem Buch, dass es eben auch nicht nur um Politikerinnen geht, sondern ja wirklich auch so der gesamte historische und gesellschaftliche Kontext mit drin ist. Und Carly Simon ist ja eine der so frühen Singer-Songwriterinnen, die eben selber geschrieben, selber produziert hat und die in diesem Song sehr gut beschreibt, wie sie auf eine Party kommt und da ein Typ ist, der sehr, sehr eitel ist.
You're so vain. Heike Specht ist unser Gast in SWR 2 Tandem, Historikerin und Autorin von Die Ersten ihrer Art, einem Buch über Pionierinnen der nicht nur feministischen Geschichte, zumindest der letzten 100 Jahre. Über Margaret Thatcher, Frau Specht, ist schon viel geschrieben worden, die erste Premierministerin des Vereinigten Königreichs und berüchtigte eiserne Lady. Was zeichnet Thatcher aus Ihrer Sicht besonders aus? Warum musste die ins Buch?
Ja, die musste natürlich unbedingt ins Buch, weil das war die erste Regierungschefin einer westlichen Industrienation und das schon 1979. Also das ist schon zu einem Zeitpunkt gewesen, wo wir ja einen Frauenanteil hatten im Bundestag, jetzt weiß ich nicht genau. Also das war ja noch bevor die SPD die Quote einführte und bevor die Grünen reinkamen. Also das war marginal, ja. Insofern ist das schon außergewöhnlich gewesen und sie ist auch einfach eine unglaublich interessante Figur, weil sie einerseits äußerlich ja sehr feminin aufgetreten ist, wenn wir uns heute diese Fotos anschauen, also gar nicht wie Merkel in so einer Uniform, Hosenanzug, sondern ja mit Bluse und Kostüm und Handtasche und ondulierten Haaren und gleichzeitig aber eine sehr konventionell männlich, würde ich sagen, geprägte Form von Macht ausgeübt hat und auch sehr autoritären Stil eigentlich hatte.
Glauben Sie, dass sie sich darauf verlegen musste als frühe Frau in dem Amt?
Das glaube ich nicht, nein. Denn wir haben andere Beispiele. Also eine Simone Veil war ja zur gleichen Zeit Gesundheitsministerin in Frankreich und die hatten da schon einen sehr anderen Stil gehabt. Das glaube ich nicht, dass sie das musste. Ich glaube, das hat ihr entsprochen. Sie hat das ja auch selber gesagt, dass sie hat Männer ja bewundert und hat sich gern mit Männern umgeben. Sie hat in ihrer ganzen fast 10-jährigen Amtszeit, glaube ich, nur eine Ministerin berufen. Das heißt, sie war eine von diesen Frauen, die selber geschafft hat und die der Meinung war, dass die anderen es eben auch selber schaffen müssen. Und sie hat auch keinerlei Versuche gestartet, jetzt in England quasi sowas wie Erziehungszeiten oder sowas einzuführen. Das war überhaupt nicht ihr Thema, das hat sie nicht interessiert.
Und sie war also nicht nur eisern, sondern wohl als junge Politikerin schon auch immer super sorgfältig, hatte große Aktenkenntnisse, immer top vorbereitet. Ja. Wahrscheinlich schon auch aus dem Gefühl raus, dass man sich da gerade als Frau keine Blöße geben dürfte. Aber es trug ihr dann wiederum eher den Ruf ein, dass sie besserwisserisch ist. Ja. Ist das auch ein typisches Handicap von Politikerinnen?
Das ist leider ein ganz typisches Feature, das wir immer wieder, also auch Ursula von der Leyen und Angela Merkel waren ja oder sind berühmt und berüchtigt dafür gewesen, dass sie eine unglaubliche Dossierkenntnis hatten und haben. Das ist sicher ein Schutzschild, den Frauen und Politikerinnen und auch Frauen in anderen Bereichen sich eben zulegen, dass sie einfach ganz viel Sachwissen sich drauf schaffen und das ihnen dann aber oft eben auch den Ruf einbringt, dass sie so eine fleißige Arbeitsbiene sind. Ja, die Frau, die ist ja super, aber charismatisch ist sie nicht. So, ja. Also das ist auch so ein Klischee, Klischee, mit dem man sich dann als Frau rumschlagen muss, das bis heute sich durchzieht. Ich glaube, neue Generation von Politikerinnen wird sich das so ein bisschen, ändert sich das gerade, aber damit haben wir lange zu tun gehabt, ja.
Ja, während sich ein Boris Johnson nicht mal kämmen muss.
Ja, also das Ausmaß an Ignoranz und Nichtwissen und schlecht vorbereitet sein und Schlampigkeit, die zum Beispiel an Boris Johnson an den Tag legt, das dürfte sich keine Frau, die würde keinen Tag überleben im Amt.
Sie schildern im Buch auch, wie Frauen umso weniger Unterstützung von Männern bekommen, je statusträchtiger oder vorzeigbarer oder relevanter ein Projekt ist oder auch eine Position, je dünner die Luft wird. Gibt's also auch so eine typische Einsamkeit der Ersten?
Ganz bestimmt. Also die Erste zu sein ist auf der einen Seite natürlich ein unendlicher Triumph, auch ein Sieg, quasi wieder mal ein Loch in die Decke gebohrt zu haben, in die Gläserne, und gleichzeitig aber natürlich ein wahnsinniger Kraftakt, und der ist, haben Sie ganz recht, auch oft mit einem gewissen Maß an Einsamkeit verbunden, weil diese Frauen oft und über weite Strecken eben auch alleine waren. Also wenn man sich mal vorstellt, Käthe Strobel, die erste sozialdemokratische Ministerin, die einzige Ministerin im Kabinett Brandt, wenn man die Bilder sieht, wie die da sitzt, in diesem Heer und Meer von grauen Anzugträgern, kann man sich vorstellen, was das bedeutet hat, eigene Themen überhaupt nur anzusprechen, ja, und auf komplettes Nichtverstehen zu stoßen. Und deswegen, Sie hatten ja vorhin schon mal kurz über das Hexenfrühstück gesprochen, das ist, glaube ich, wirklich eine gute Methode, die ich auch allen Frauen heute noch raten würde, sich vorher absprechen, ja, sich quasi zu überlegen, wer könnte mit welchen Einwänden mir welches Argument zerschießen, wenn man in eine Besprechung geht oder in eine Sitzung geht, und sich, wenn möglich, abstimmen vorher, ja. Und das kann man aber eben nur, wenn es auch andere Kolleginnen gibt. Wenn man eine Erste und Alleinige ist, dann sieht es halt schlecht aus, ja.
Und Sie hatten schon angesprochen, oder wir hatten schon davon, dass es eine gewisse Bandbreite gibt, wie weiblich eine Frau auftritt. Thatcher im Gegensatz zu Angela Merkel im Hosenanzug. Oder dass man ein Stück weit dann auch ein Kerl sein musste als politische Frau. Bei Ursula von der Leyen, da war das ja anders schon als bei Merkel, obwohl die nur ein paar Jahre jünger ist. Liegt das an ihren 7 Kindern oder zeigt sich da auch eine Veränderung in der öffentlichen Wahrnehmung, dass die mehr als weibliche Frau wahrgenommen wurde?
Ich glaube, das hat sie anders entschieden für sich. Also sie berichtet selber, dass sie, als sie Familienministerin wurde, in einer Talkshow eingeladen war und gefragt wurde, und das war ja irgendwie Anfang der 2000er Jahre oder 2005 oder sowas, 6, 7, ob sie sich schon entschieden habe, ob sie eine schlechte Mutter oder eine schlechte Ministerin sein wolle. Ja, also das ist ja also unfassbar. Kein Mann würde jemals sowas gefragt werden. Aber sie hat sich offenbar wirklich entschieden, da einen anderen Kurs zu fahren. Also nicht nur, was ihre politischen Inhalte betrifft, sondern auch, was ihr Auftreten betrifft. Mich hat beeindruckt, dass sie, als diese schlimme Geschichte da mal in Ankara passiert ist, als Erdogan sie quasi aufs Sofa gesetzt hat und Charles Michel schändlicherweise ihren Platz quasi genommen hat und sie da wirklich so auf dieser Sofakante saß, dass sie diese Demütigung dann auch öffentlich gemacht hat. Nicht in dem Moment, das wäre, glaube ich, auch, das ist ja die große Herausforderung, wie reagiert man in der Situation, und dann kann man entweder, ist das dann patzig oder hysterisch oder wie das dann gelesen wird, aber sie hat es hinterher angesprochen, sie hat hinterher gesagt, das war, sie hat sich demütig gefühlt als Frau, und damit kommt man nicht mehr durch. Das geht nicht mehr, und Europa ist eine Frau. Und das hätte jetzt eine Angela Merkel, glaube ich, niemals gemacht. Also da merkt man schon, da hat sich was verändert. Ich glaube, das sind immer zwei Seiten. Das eine ist, wie sie vorangeht und das gemacht hat. Und natürlich hat sich auch die Gesellschaft schon wieder ein Stück weit verändert. Das eine bedingt das andere, würde ich sagen.
Von Simone Veil hatten wir es schon, die eben als französische Sozialministerin und EU-Parlamentspräsidentin erfolgreich war und sich davor schon in den 70ern als Gesundheitsministerin in Frankreich für die leichtere Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln und eben vor allem für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen eingesetzt hat. Und dieses Thema Abtreibung, das tauchte auch schon bei den Politikerinnen in den 20er Jahren auf, über die sie schreiben. Also das scheint für weibliche Teilhabe ganz essentiell zu sein.
Ja, nicht nur Abtreibung, sondern eben die Autonomie quasi über den eigenen Körper, die Selbstbestimmung. Und das ist, glaube ich, das, was eben Verhütungsfragen, überhaupt sexuelle Aufklärung. Das liegt auch darin, dass viele von diesen frühen Politikerinnen Sozialpolitikerinnen waren. Die kannten das aus der eigenen Anschauung. Also eine Luise Schröder, eine Käthe Strobel, die selber aus Arbeiterfamilien kamen und eben auch bei den Falken waren und bei den Jusos und so weiter. Die das kannten, was das bedeutet, wenn Frauen eben ein Kind nach dem anderen bekommen und wenn es keine Möglichkeit gibt, da irgendwie das das zu kontrollieren, was das an Armut bedeutet und an Leid und was illegale Abtreibungen für Leid verursachen, was wir jetzt ja tragischerweise in Amerika wiedersehen. Mhm. Denn es wird immer Abtreibungen geben. Die Frage ist, gibt es sichere Abtreibungen? Und das wissen Frauen einfach besser. Und Simone Weil ist ja quasi wirklich damit beauftragt worden, dieses Problem jetzt einmal zu lösen. Und Jacques Chirac hat aber ja noch gesagt, naja, das Abtreibung, das ist und bleibt Weibersache. Und das haben Frauen immer noch irgendwie hingekriegt. Und tatsächlich hat Simone Weil hingekriegt. Und seitdem ist das in Frankreich geklärt, während wir in Deutschland da ja immer noch am Rumdoktern sind. Das ist ja immer noch nicht da, wo wir es gern hätten.
Sie hören SWR 2 Tandem, heute mit Heike Specht, Historikerin und Autorin, die über weibliche Pioniere oder eben Pionierinnen geschrieben hat, von der Weimarer Republik bis in die Gegenwart, in der wir, also in dieser Gegenwart, wir die erste deutsche Außenministerin haben. Sie schildern Annalena Baerbock als eine Politikerin, die sehr selbstbewusst ein hohes Amt anstrebte und damit durchaus typisch für ihre Generation sei, während Annegret Kramp-Karrenbauer oder auch Hillary Clinton da anfangs noch ein bisschen zögerlicher oder bescheidener agierten. Also findet da tatsächlich ein Generationenwechsel statt, der einen Unterschied macht?
Das glaube ich ganz sicher. Also ganz sicher. Wenn man sich anschaut, wie Annalena Baerbock letztes Jahr um diese Zeit oder ein bisschen früher, ja im Frühling, als die Entscheidung gefallen ist, wer Spitzenkandidatin der Grünen werden soll, da wirklich gesagt hat, ich mache das. Das fand ich schon bemerkenswert, weil es gab ja durchaus Stimmen, starke Stimmen, die gesagt haben, lass doch den Robert Habeck das machen, der ist älter und der hat Ministererfahrung und du kannst doch dann immer noch. Ne? Und ich glaube, es war einfach nur möglich in einer feministischen Partei wie den Grünen, die eine andere Tradition haben, geprägt von einer Petra Kelly, von einer Claudia Roth, von einer Katrin Göring-Eckardt, die über ja jetzt Generationen von Frauen und über Jahrzehnte eben auch ja sowas wie Grand Dame in dieser Partei hervorgebracht haben, die jetzt, glaube ich, auch wirklich das Zeichen gegeben haben, du machst das jetzt. Jetzt sind wir dran.
Und sie hat dann zwar sie ist nicht Kanzlerin geworden, aber ihre politische Karriere ging dann trotzdem sofort auf hohem Niveau und auch mit sehr viel Anerkennung weiter. Sie musste trotzdem bei Fernsehduellen und anderen Auftritten aushalten, dass man als Frau offenbar nach wie vor erstmal für weniger kompetent gehalten wird als ein Mann an derselben Stelle. Und zwar offenbar auch von anderen Frauen. Woran liegt es?
Also das ist tatsächlich noch ein Feature, das sich durchzieht, wie diese Arbeitsbienen-Klischees, von denen wir vorhin sprachen, ist das Feature, dass Frauen einfach, obwohl sie oft genauso viel oder bessere Sachkenntnis haben, hinterher als weniger kompetent eingestuft werden. Einfach, weil wir es gewohnt sind, Männer als Experten zu sehen, immer noch. Das lässt sich nicht so schnell quasi ausschütten offenbar oder loswerden. Das war ein Problem, dass tatsächlich sie in den Duellen oder Triellen waren das ja mit Laschet und Scholz, oft ganz viel zu sagen hatte zu einzelnen Themen, wichtige Themen und hinterher dann trotzdem als zwar sympathisch, aber weniger kompetent wahrgenommen wurde. Also das ist ein Problem, mit dem sich Frauen und Politikerinnen immer noch rumschlagen müssen. Ich glaube trotzdem, dass sie jetzt viele natürlich in ihrer Tätigkeit als Außenministerin schon überzeugt hat davon, dass sie das sehr gut hinbekommen hat, ja.
Dieses Selbstbewusstsein verkörpert sicher auch, also dieses neue Selbstbewusstsein verkörpert sicher auch Jacinda Ardern, die Premierministerin von Neuseeland. Die ist derselbe Jahrgang wie Annalena Baerbock. Und die bekam während ihrer Amtszeit ein Kind und hat dann das Baby auch mit ins Büro und in den Plenarsaal genommen. Das war ein wichtiges Signal, oder?
Ja, sie hat ihr Baby, ihre kleine Tochter ja sogar mitgenommen zu den Vereinten Nationen. Da gibt es dieses berühmte Bild, wo sie sie so hochhebt. Und das zeigt eben auch einmal mehr, dass unsere Strukturen nicht gewohnt sind, Frauen, Mütter, stillende Mütter, kleine Babys überhaupt in ihrer Gegenwart zu ertragen. Weil es war überhaupt, also sie kam mit diesem Baby und es gab für das Baby wie keinen Zuschauerausweis. Es musste irgendwie in diesen Raum, ja, und die wussten überhaupt nicht, was machen wir. Dann hat es quasi einen Ausweis bekommen, wo drauf stand First Baby. Und dann konnte sie es quasi mitnehmen, weil sie damals eben ihre Tochter auch noch gestillt hat. Ähnliches hat Annalena Baerbock bei der Pariser Klimakonferenz übrigens auch mit ihrer Tochter erlebt. Also das zeigt uns, dass wir über Jahrzehnte gewohnt waren, dass da Männer mittleren Alters uns vertreten auf allen möglichen Ebenen und die hatten einfach, die haben nie ein Baby dabei gehabt. So, das ändert sich eben erst, wenn ausreichend junge Frauen, die auch Babys haben, in Machtpositionen sind.
Und das dann aber auch tatsächlich machen. Ich habe neulich mit der Autorin eines Buchs über Frauen in der Pop- und Rockmusik gesprochen, die auch sagte, bei ihren Interviews haben die meisten beschlossen, Musikerin zu werden, nachdem sie andere Musikerinnen auf der Bühne gesehen hatten. Also es geht immer auch um dieses Vorbild. In ihrem Buch geht es auch um Journalistinnen, um Juristinnen, um Kreative, also nicht nur um Politikerinnen. Mhm. Wie wichtig ist Ihrer Erfahrung nach für diese ersten jeweils der Umstand, also dass Sie nicht nur was erreicht haben, sondern dass Sie einfach auch als Beispiel und Vorbild sichtbar waren?
Ich glaube, das ist enorm wichtig und gleichzeitig natürlich auch eine große Herausforderung und manchmal auch eine Last, ja, dass man das beschreiben, gerade die frühen Ersten, dass sie sehr darunter gelitten haben, dass sie so Angst hatten, wenn sie was falsch machen, dass es dann heißt, jetzt haben wir es für alle vermasselt, ja, für alle Frauen. Das beschreibt Annemarie Renger. Das haben wir letztes Jahr noch gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es im Spiegel war damals, wo es hieß, also die Annalena Baerbock macht jetzt alles falsch und sie tut der Sache der Frauen einen Bärendienst. Und ich bin wirklich froh, dass sie das irgendwie abgeschüttelt hat, ja, dass sie gesagt hat, den Schuh ziehe ich mir nicht an, weil keiner würde ja bei einem Mann, der einen Fehler macht, sagen, der hat es jetzt für alle Männer vermasselt, ja. Also dieses Selbstbewusstsein sowohl im Auftreten, im Vorgehen, im Handheben, wenn es um Posten geht, aber eben auch, was die Inhalte betrifft. Also das ist mir eben auch nochmal wichtig zu sagen, dass der Feminismus und das Frauenthemen nicht ein kleines Gärtchen sind, das so am Rand gehegt wird, sondern dass das in jedes Ressort reinreicht, in die Außenpolitik, in die Verteidigungspolitik, in die Finanzpolitik. Das ist wichtig, ja. Und das machen diese neue Generation von Politikerinnen, mit Jacinda Ardern, aber eben auch eine Annalena Baerbock.
Ich denke, Hillary Clinton müssen wir auch zumindest kurz erwähnen. Die hat ja auch viel erreicht und bewirkt. Dass sie als Präsidentschaftskandidatin gescheitert ist, hatte schon viel damit zu tun, dass sie einfach diesem Establishment angehörte, das vielen Amerikanern als viel zu abgehoben galt. Aber sie ist eben auch eine Frau. Hätte sie als Mann trotz dieser Establishment, dieses Vorwurfs, größere Chancen gehabt?
Ich würde sagen, mit Sicherheit. Also Establishment, was ist Establishment? Ich meine, niemand, der auf dieses Level kommt, gehört nicht zum Establishment, whatever that is. Für mich ist ganz klar, das, was abgelaufen ist in dieser Kampagne 2016, hat sehr, sehr viel mit Misogynie und Frauenfeindlichkeit zu tun. Wenn Sie sehen, wie sie behandelt wurde in der Presse, wie immer wieder ihre Gesundheit in Frage gestellt worden ist, ob sie das körperlich aushält. Also all das sind Klischees, das sind Bilder, die Jahrhunderte alt sind zum Teil, mit denen wir es da zu tun haben, die aus der Mottenkiste geholt wurden von Trump und Co. Und ich bin mir sicher, wenn sie ein Mann gewesen wäre, dann hätte sie gegen Trump sich durchsetzen können. Das denke ich schon.
Wenn wir jetzt hier so über die Erfolge und die Bedeutung von Frauen in der Politik sprechen und man dann auf die Fotos vom G7-Gipfel guckt, dann sinken einem die Schultern ja schon wieder ein bisschen runter. Da stehen dann neben Ursula von der Leyen als EU-Vertreterin doch wieder nur Männer.
Ja, das fand ich relativ niederschmetternd, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ich habe mir dann so alte Bilder angeschaut aus den späten 70er, frühen 80er. Da war eben wenigstens noch Maggie Thatcher dabei. Ich finde auch, also das ist für das Jahr 2022 ein niederschmetternder Befund, dass das eine reine Männerrunde war. Finde ich auch.
Wir spielen noch mal Musik. Einen Wunsch von Ihnen, Frau Specht. Dolly Parton. Das fand ich interessant, weil die ja mit ihren aufgespritzten Lippen und Brust-OPs und kommerziellen Country-Songs sehr lange als gar nicht feministisch galt.
Oh, aber Dolly Parton ist eine große Feministin und wenn Sie sich den Film anschauen, 9 to 5, das ist ein sehr feministischer Film, würde ich jedem empfehlen, mit Lily Tomlin und Jane Fonda, hilarious.
Dolly Parton.
Tumble out of bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by.
Die Historikerin Heike Specht ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Vor dem Buch, über das wir jetzt gesprochen haben, die ersten ihrer Art, haben Sie eins über die First Ladies in der Geschichte der Bundesrepublik veröffentlicht. Warum interessiert Sie der weibliche Anteil am Geschehen und der weibliche Blick so? Also kommt der in der Geschichtsforschung immer noch zu kurz?
Er kam zumindest über lange Zeit sehr zu kurz. Wenn man sich eben die großen deutschen Geschichten anschaut, also mir ist das aufgefallen, kommt eine Elli Heuss-Knapp, die taucht dann nicht mal auf. Ja. Weder als First Lady, noch als Gründerin des Müttergenesungswerks, noch als liberale Politikerin. Das hat mir schon zu denken gegeben. Deswegen habe ich dann mit den First Ladies angefangen und bin darüber dann eben über die frühen Politikerinnen dann eben auf das neue Thema gekommen. Und ja, ich glaube, da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Es gibt natürlich ganz tolle Kolleginnen, die Hedwig Richter, die dazu arbeitet, natürlich die Birte Förster. Es gibt auch tolle Podcasts jetzt mittlerweile, die sich den Frauenthemen widmen und der Frauengeschichte widmen. Aber da ist schon noch viel zu tun.
Wie ist denn die Situation in Ihrer Zunft der Geschichtswissenschaften?
Eben, es wird besser. Man merkt es jetzt schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber tatsächlich, als ich angefangen habe zu studieren, das wurde schon noch sehr stark belächelt. Ja, also Gendergeschichte, also das war so ein bisschen auf dem Niveau von Gerhard Schröder, Frauen und Gedöns. Ne? Das ist ja überhaupt ein Punkt, der sowohl in der Politik als auch in der Geschichte als auch in anderen Bereichen, wir reden ja über Literatur oder über Filme und dann reden wir über Frauenfilme und über Frauenliteratur und Frauengeschichte. Also Frauen kriegt immer noch so eine Sonderkategorie. Also was Männer machen, ist Menschengeschichte oder Menschenfilme, Menschenbücher, Menschenliteratur. Also die haben quasi immer noch den Anspruch auf das Allgemeine und Frauen sind immer noch so eine Sonderkategorie. Ja, und daran müssen wir echt was machen.
Sie beschreiben auch in die ersten ihrer Art, wie Frauen dann oft stereotyp beurteilt werden, also dann entweder Mutti oder Karrierefrau sind. Mhm. Und das auch mit zweierlei Maß gemessen wird. Also dass ein Mann, wenn er laut wird, als dynamisch gilt und eine Frau, wenn sie laut wird, als hysterisch. Ja. Haben Sie das bei sich auch so erlebt, dass man da vorsichtig ist?
Dass es einfach schwierig ist, sich zu für sich einen Weg zu finden. Ja, das habe ich schon erlebt. Also ich war ja dann lange in der Verlagswelt, wo es ja viele Frauen gibt. Als ich angefangen habe, auf den obereren Ebenen immer noch viel mehr Männer. Das ändert sich auch nach und nach. Es gibt jetzt ganz tolle Verlegerinnen mittlerweile in Deutschland. Aber es gab noch wenige Vorbilder für mich, als ich angefangen habe. Und das macht es schon schwieriger. Da haben es Männer einfach über Jahrzehnte und Jahrhunderte einfacher gehabt, sich quasi einzugliedern in dieses Alpha-Schema. Und das machen Frauen eben anders. Und da gibt ja diesen sehr schönen Spruch von der amerikanischen Politikerin Faith Whittlesey, die sagt, Ginger Rogers macht nichts anderes als Fred Astaire, aber sie macht es rückwärts und auf High Heels. Und das ist, glaube ich, schon der springende Punkt. Ja? Also diese Extrameile, die man immer noch gehen muss. Und was ich auch erlebt habe, natürlich ein Erlebnis als Volontärin in der Verlagswelt. Wir saßen also mehrere Volontärinnen, zwei oder drei und noch eine weibliche Kollegin aus der Presseabteilung und dann kam der Pressechef rein, schaut in den Raum und sagt, ach, ist noch gar keiner da. Und das bedeutete, also keiner von den Mächtigen ist da. Ja. Und das zeigt dir schon, wo dein Platz ist. Und genau, also das hat mir so einen Kick gegeben, wo ich mir gedacht habe, okay, da müssen wir was dran ändern.
Wie geht's Ihnen denn da in der Schweiz, in der Sie leben? Also Sie kommen aus Bayern. Die gilt ja nicht gerade als Vorreiterin der Emanzipation, die Schweiz. Gender Pay Gap ist, glaube ich, weltweit oder zumindest mit am größten. Hm. Sehen Sie da auch eine Gegenbewegung?
Also eine Gegenbewegung, Sie meinen, um das zu verändern?
Ja.
Ja, das sicher. Wir haben hier große, wichtige Frauenstreiks. Letztes Jahr erst wieder einen großen. Das gibt's sicher, aber da ist in der Schweiz natürlich noch wahnsinnig viel zu tun. Also gerade was Arbeitsrecht betrifft, hier muss man ja immer noch quasi nach der Geburt des Kindes direkt zurückkommen oder eben nicht mehr. Also da gibt es ja keine Elternzeit wie in Deutschland. Das ist wirklich, also da ist viel zu tun. Andererseits ist es trotzdem erstaunlich, finde ich, in der Schweiz, dass es hier sehr spät angefangen hat, eben mit der also wirklichen Gleichberechtigung, Frauenwahlrecht eben erst seit 1971. Ja. Das ist ja schon unglaublich eigentlich. Aber dafür ist dann relativ schnell tatsächlich praktisch umgesetzt. Ja? Also der Anteil hier, wir haben ja hier, die Regierung ist ja hier Bundesrat ist wirklich paritätisch und das wäre jetzt auch nicht mehr durchsetzbar, dass das nicht mehr so ist. Ja? Also da hat sich dann sehr viel praktisch getan. Tatsächlich aber im Nationalrat, also im Parlament, ist noch von Parität noch keine Spur. Also da ist der Weg noch weit.
Hat sie denn die Arbeit an ihrem Buch, weil sie da so eben diese letzten 100 Jahre akribisch verfolgt haben, optimistisch gestimmt?
Was mich optimistisch stimmt, ist, dass sämtliche Politikerinnen, mit denen ich gesprochen habe für das Buch, ich durfte ja einige sehr spannende Interviews führen, auch mit Rita Süssmuth und mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, mit Claudia Roth, mit Aminata Touré. Aber dass gerade die älteren Politikerinnen immer kämpferischer geworden sind mit dem Alter. Das finde ich spannend. Das weiß man ja auch von Angela Merkel, dass sie also feministischer wurde mit den Jahren. Ich glaube, dass einfach viele verstanden haben, jetzt auch aus vorherigen Generationen, dass eben noch gar nichts voll erreicht ist und dass wir wirklich diese Anstrengung weiter unternehmen müssen. Ich bin nicht wirklich pessimistisch, muss ich sagen, obwohl es natürlich immer wieder sehr herbe Rückschläge gibt, wie jetzt letzten Freitag, dass das wirklich mich runterzieht.
Sie meinen das Urteil
in Supreme Court, ja, das ist wirklich, weil das sowas natürlich ausstrahlt. Das bleibt ja nicht auf Amerika beschränkt, das strahlt aus. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese neue Generation von Frauen, nicht nur in der Politik, sondern auch auf anderen Feldern, die sehr selbstbewusst da jetzt reingehen und auch wirklich sagen, wir spielen euer Spiel nicht mehr mit, sondern wir machen unsere eigenen Spielregeln. Das ist natürlich noch mühsamer, ja, Spielregeln zu ändern, aber das gibt mir schon Hoffnung.
Sie haben eine 8-jährige Tochter. Meine Töchter sind 16 und 13. Was sollen wir denen mitgeben vor diesem Hintergrund?
Wenn du irgendwo die Erste bist, bleib nicht die Einzige. Da würde ich die Mutter von Kamala Harris kopieren. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir selber, wenn wir irgendwo hinkommen und merken, da gibt's was zu tun, dass wir solidarisch sind mit anderen Frauen, das ist wichtig.
Dann sage ich danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ich danke Ihnen, hat mir großen Spaß gemacht.
SWR 2 Tandem mit Heike Specht. Die Redaktion hatte Martina Kögel. In der Technik saß Matthias Wunderlich. Ich bin Bernd Lechler.